HR2 Kultur. Morgenfeier.
Oh Mann. Gleich das erste in der Bibel geschilderte Gespräch zwischen Gott und Mensch läuft so richtig schief. Kein Wunder. Als Gott ruft, Adam, wo bist du? Da kommt der damals noch einzige Mann mit seiner Frau ängstlich aus einem Gebüsch gekrochen, in dem die beiden sich versteckt haben. Angeblich, weil es ihnen auf einmal total peinlich ist, nackt gesehen zu werden. Und als Gott seine Prototypen angesichts ihres überraschenden Erkenntnisgewinns fragt, ob sie etwa sein Gebot übertreten und von einer illegalen, bewusstseinserweiternden Frucht genascht haben, da weisen Adam und Eva auch noch jede Schuld von sich. Beide erklären im Brustton der Überzeugung, ich? Nein, ich bin dafür nicht verantwortlich. Tja, was soll Gott da machen? Er weiß ja, dass die beiden keineswegs unschuldig sind. Sie haben sich an etwas vergriffen, das nicht für sie bestimmt war. Typisch Mensch. Und dann schieben sie die Schuld auf andere. Auch typisch Mensch. Adam sagt, Eva war's. Die hat mich verführt, von der verbotenen Frucht zu essen. Eva sagt, die Schlange war's. Die hat mich zugesäuselt. Und Gott? Der wird sauer. Und zwar richtig. So sauer, dass er anfängt zu fluchen. Zur Frau sagt Gott, ich werde dafür sorgen, dass das Kinderkriegen für dich eine echte Tortur sein wird und du wirst auf verschiedene Weise von deinem Mann abhängig sein. Dem Mann dagegen verkündet er, ich verfluche den Acker, von dem du dich ernähren willst. Dornen und Disteln soll er tragen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen bis zum Ende deines Lebens. Puh. Mit diesen harschen Verwünschungen beginnt für die damals noch recht überschaubare Menschheit ihre bis heute andauernde Zeit jenseits von Eden, die Zeit außerhalb des Paradieses. Das kann man wirklich nicht als gelungenen Einstieg in eine neue Lebensphase bezeichnen. Nun weisen Gleichstellungsbeauftragte zu Recht darauf hin, dass in dieser symbolbeladenen Überlieferung vom sogenannten Sündenfall ziemlich stereotype Geschlechterrollen kolportiert werden. Die Frau als die abhängige Gebärerin und der Mann als der alleinige Ernährer. Sind wir da nicht inzwischen deutlich weiter? Ja, das sind wir, zum Glück. Weil ich aber heute gern mal dem Fluch des Mannseins nachspüren möchte, wage ich es dennoch, ein wenig geschlechtsspezifisch weiterzufragen. Schon deshalb, weil der Mann in dieser Geschichte auf den ersten Blick ja gar nicht gut bei wegkommt. Weiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Mit diesem Fluch wirft Gott den Mann aus dem Paradies, hinein in die Welt. Es lohnt sich, den Idealen hinter dieser Erzählung mal auf den Grund zu gehen. Denn eines ist sofort klar: Im Schweiße deines Angesichts hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Männerbild zu tun, das uns in den Medien und in der Werbung so gern gezeigt wird und das wir Männer meist auch ganz attraktiv finden. Das Bild vom unbändigen Draufgänger, der alles im Griff hat. Da begegnet uns meist der coole Typ, der den Drachen besiegt, das Abenteuer besteht und das Herz der Prinzessin erobert. Kurz, ein Held, ein edler Ritter, ein ganzer Kerl, eben ein wahrer Mann. In diesem Text, Pustekuchen, nichts davon. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das klingt vor allem nach richtig viel Arbeit, nach Mühsal, Ärger und Dreck und nicht nach wahrem Heldentum. Stünde dieser Text in einer Stellenausschreibung, kein Mann würde sich freiwillig darauf bewerben. Ein verschwitztes Arbeitstier, das ständig um seine Existenz bangen muss? So will doch niemand sein. Das ist doch kein Mann, oder? Tatsache ist, Gott macht es den Männern von Anfang an richtig schwer. Verflucht schwer, um genau zu sein. Denn er verhängt über denen, die so gern die Macher und die Problemlöser wären, ein Dasein, in dem sie mit schnaubendem, keuchenden Angesicht dastehen. So heißt es im hebräischen Original. Sie werden verzweifelt um ihr Überleben kämpfen, schnaubend und keuchend. Das klingt erbärmlich. Nur, was ist mit diesem Bild gemeint? Schauen wir uns das mal genauer an. Im Schweiße deines Angesichts. Damit macht Gott an der Schwelle des Paradieses vor allem eines deutlich. Das Leben, ihr Männer, ist kein Zuckerschlecken. Es wird euch nichts geschenkt. Zumindest nicht, was die Grundsicherung angeht. Euer Dasein wird überaus anstrengend werden. Macht euch das bitte bewusst. Eine ziemlich radikale Botschaft, weil sie nämlich einige Glaubensvorstellungen über den Haufen wirft, die man im Christentum des Öfteren findet. Ich zumindest treffe regelmäßig Frauen und Männer, die der festen Überzeugung sind, wenn jemand an Gott glaubt, dann heißt das doch, dass Gott dieser Person ein angenehmes Leben schenkt. Bewusst oder unbewusst tragen viele den Gedanken in sich, Gott hat den Auftrag dafür zu sorgen, dass es mir gut geht. Der Satz im Schweiße deines Angesichts sagt, nein, hat er nicht. An keiner Stelle der Bibel wird Glaubenden ein leichteres Dasein versprochen. Gläubige müssen sich, genau wie alle anderen, den elementaren Herausforderungen des Lebens stellen. Und wer eine blumige Wohlstandsbotschaft verkündet, in der Glaube alles Garstige kurzerhand wegwischt, der hat diesen Vers bislang offensichtlich übersehen. Im Schweiße deines Angesichts heißt aber auch, Achtung Mann, du hast dein Leben nicht wirklich in der Hand. Gerade Männer definieren sich ja gern über das, was sie erreicht haben, was sie schaffen können. Manche sind sogar überzeugt, ich werde mein Leben auf jeden Fall aus eigener Kraft zum Erfolg bringen. Die Prophezeiung Gottes dagegen lautet, nein, der Acker und damit das Leben sind und bleiben voller Disteln und Dornen. Das ist die Ankündigung eines radikalen Kontrollverlustes. Die wesentlichen Dinge im Dasein lassen sich nämlich nicht kontrollieren. Immer wieder werden, bildlich gesprochen, Dornen und Disteln dafür sorgen, dass wir nicht das ernten, was wir gesät haben. Und weil der Acker auch ein Sinnbild für das Stillen des Lebenshungers ist, erklärt Gott hier, jeder, der meint, er könne selbst für sein Glück sorgen, lügt sich was in die Tasche. Darum hat sich der Reformator Martin Luther ja so vehement gegen eine Kirche gewandt, die zu seiner Zeit den Eindruck vermittelte, Gottes Gunst oder postmodern ausgedrückt das Glück könne man sich erarbeiten, erkaufen oder gar verdienen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen bis zum Ende deines Lebens. Auch der dritte Teil des Fluchs zeigt dem Mann seine Grenzen auf, und zwar noch grundsätzlicher. Gott bringt nämlich die Endlichkeit ins Spiel. Deren Erwähnung hat natürlich auch damit zu tun, dass der Tod ohnehin als markantes Kennzeichen der Existenz außerhalb des Paradieses gilt. Zugleich verkündet der Verweis auf den Tod aber, Mann, nimm dich bitte nicht so wichtig. Du bist nur ein Gast auf Erden, ein Vorübergehender. Wörtlich sagt Gott, du bist Staub. Nicht gerade ein Kompliment. Adam wird stellvertretend für alle Männer daran erinnert, dass sich die Welt eben nicht um ihn dreht, dass er nicht unverzichtbar, nicht unersetzlich und vor allem nicht unsterblich ist. Die angebliche Krone der Schöpfung, der Ausdruck steht übrigens nicht in der Bibel, ist in Wahrheit ein äußerst begrenztes und gefährdetes Wesen, das sich nicht zu viel auf sich selbst einbilden sollte.
Ich bin ein Sammler, ein Jäger, ein guter Ernährer, ein Schrauber, ein Dreher, ein ganz Frühaufsteher, ein Broker, ein Seller, ein Intellektueller, ein Helfer, ein Heiler, im Grunde ein Geiler, bin ein Schöpfer, ein Macher, Beschützer, Bewacher, ein Forscher, ein Retter, Adretta, Jetsetta, gestillter Don Juan, ein Bild von einem Mann, so steh ich vor dir. Und höre dann, zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf, geh nicht spät aus, nicht wieder bis um eins, ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst. Ich bin ein Dichter, ein Denker, ein Richter, ein Henker, ein Sänger, ein Lover, der Typ auf dem Cover. Bin ein Stürmer, ein Spieler, das Vorbild so vieler, ein Meister, ein Sieger, die oberste Liga. Ich versteh mich als Renner, als Könner und Kenner, als Gangster, ein Bringer, ein ganz schlimmer Finger, der Beste im Team. Der Kopf vom Regime, Funktionär, Offizier, was sagst du zu mir? Zieh die Schuhe aus, bring den Müll raus, pass aufs Kind auf und dann räum hier auf. Geh nicht spät aus, ich wieder bis um eins. Ich verstehe, was du sagst, aber nicht, was du meinst.
Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Zu Beginn seines Daseins bekommt der Mann in der Bibel erstmal gehörig eins zwischen die Hörner. Und die Frage ist, könnte es sein, dass dieses Zurechtstutzen des männlichen Egos mehr ist als Gottes Bestrafung für die Zerstörung der paradiesischen Schöpfungsordnung aufgrund eines Fehltritts? Vielmehr sogar, nämlich das Aufzeigen eines existenziellen Grundkonfliktes, der gerade Männer allzu oft bedrängt. Zu den Werten echter Männlichkeit gehört für viele Männer nämlich nach wie vor das Ideal, sie könnten ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen, sich selbst retten. Gott dagegen lädt die Männer immer wieder ein, genau diese selbstgerechte Haltung zu überwinden. Oder wie Jesus es später ausdrücken wird, wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Warum sagt Jesus sowas? Ganz einfach, weil das mit dem Retten und dem Stillen des Lebenshungers nun mal Gottes Job ist. Nach biblischem Verständnis ist Gott derjenige, dessen Liebe einem Menschen alles geben kann, was er zum Leben braucht. Tatsächlich zeigt sich, dieser Konflikt von »Ich sorge für mich« und »Gott sorgt für mich« durchzieht die gesamte Bibel, von Adam an. Bestes Beispiel, der direkt im Anschluss an die Paradiesgeschichte erzählte Konkurrenzstreit zwischen Kain und Abel. Ein klassischer »Wer bekommt mehr Anerkennung für sein Tun-Konflikt«, der am Ende zu Mord und Totschlag führt. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Warum? Weil da ein typischer Mann will, dass sein Ego gestreichelt wird und man ihn für seine Erfolge feiert. Um ehrlich zu sein, eigentlich erweisen sich fast alle Helden der Bibel als ziemliche Selbstüberschätzer und Versager. Der sogenannte Erzvater Jakob ist ein Lügner und Betrüger, Mose ein Mörder und König David ein Ehebrecher. Der Prophet Elia flüchtet in die Wüste und der Prophet Jona rennt feige vor seinem Auftrag davon. Schöne Mannsbilder. Von wegen Vorbild. Diese Spur des Scheiterns reicht bis zu Petrus, der als selbstbewusster Jünger und großer Sprücheklopfer zum Verräter wird. Er leugnet ja in einer kritischen Situation, überhaupt jemals etwas mit Jesus zu tun gehabt zu haben. Später, als Petrus selbst nicht mehr an sich glauben kann, stellt Jesus ihm dann die Vertrauensfrage. Hast du mich lieb? Jesus fragt nicht, hey, wirst du es in Zukunft hinbekommen, sondern hast du mich lieb? Anders ausgedrückt, vertraust du mir oder nur deinem eigenen Ego? Wenn man genau hinschaut, entdeckt man, die eigentliche Herausforderung all dieser biblischen Helden, das sind nicht ihre Abenteuer. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, dass diese Männer lernen müssen, ihr Heil nicht im eigenen Können, sondern im Vertrauen auf Gott zu suchen. im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. So verflucht Gott in der Bibel Adam und wirft ihn aus dem Garten Eden. Ich bin ziemlich sicher, dass diese Zurechtweisung Adams einen typischen männlichen Grundkonflikt beschreibt, nämlich den zwischen dem Wunsch, sich selbst retten zu können, und der biblischen Zusage, Gott will uns retten. Wenn das aber stimmt, dann verbirgt sich hinter diesem Fluch zugleich eine Einladung. Und die ist möglicherweise sogar äußerst ermutigend. Zum Beispiel sagt Gott mit seinem vermeintlich so unangenehmen Hinweis auf die Begrenztheit des Mannes ja auch: Mann, entspann dich. Du hast es gar nicht nötig, den Helden zu spielen. Und genau diese Erkenntnis kann unglaublich befreiend sein. Wenn du, Mann, verstehst, dass du nicht den Helden spielen musst, um irgendwem irgendwas zu beweisen, dann nimmt das unendlich viel Druck von dir. Ja, wenn du akzeptierst, dass es aus Gottes Perspektive bei den wesentlichen Dingen gar nicht auf deine Muskeln, deine Erfolge und deine Taten, sondern auf dein Herz ankommt, dann wirst du wesentlich entspannter leben. Und dann wirst du dich auch mit deinen vielen Unzulänglichkeiten anfreunden können, was richtig gut tut. Der Apostel Paulus hat diese befreiende Erfahrung mal so formuliert: Wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Kein Wunder, ein Mann, der seine Schwachheit und seine Abhängigkeit eingestehen kann, ist natürlich viel stärker als einer, der ernsthaft von sich denkt, er könne und müsse sein Glück aus eigener Kraft hervorbringen und der daran doch immer wieder scheitern wird. Zugegeben, der Abschied vom Traum, ich möchte so gerne ein Held sein, ist erstmal ziemlich schmerzhaft. Er führt aber neu vor Augen, dass das, was wir Glauben nennen, also das Vertrauen auf die Gegenwart der göttlichen Kraft des Lebens, ohnehin erst jenseits unserer eigenen männlichen oder menschlichen Möglichkeiten beginnt. Da, wo wir nicht versuchen, uns ein Selbstwertgefühl zu erarbeiten, sondern es uns vom Himmel zusagen lassen. Martin Luther hat das mal sehr anschaulich umschrieben: Gott liebt uns nicht, weil wir schön sind. Weil Gott uns liebt, darum sind wir schön. Wer diese nicht selbstgemachte Schönheit in sich entdeckt, der erlebt eine ganz neue Qualität von Anerkennung. Da uns Männern das Bedürfnis, den Acker aus eigener Kraft zu bestellen, aber offensichtlich in der DNA liegt, wird es natürlich immer wieder Momente geben, in denen es uns schwerfällt, das zu glauben, also dass wir uns Liebe und Anerkennung nicht verdienen müssen, sondern bei Gott schon geliebt sind. Lohnt sich aber trotzdem. Der vermeintliche Fluch, im Schweiße deines Angesichts wirst du, Mann, dein Brot essen, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als Aufforderung, das Leben realistisch zu sehen und neu wahrzunehmen, was ein Mensch selbst erreichen und was er sich von Gott schenken lassen kann. Dabei gilt, wer nicht ständig das Gefühl hat, er müsse sich das Glück erarbeiten, der kann das Leben wirklich feiern. Der vertraut nämlich darauf, Gott ist mir nahe. Und das beendet die Trennung zwischen Gott und Mensch, von der die Sündenfallgeschichte in symbolischer Sprache erzählen will. Man könnte es auch so sagen. Ein Mann, der sich bei Gott geborgen fühlt, findet auch im Schweiße seines Angesichts Erfüllung. Und er vertraut seine Sorgen um die tägliche Ernährung ebenfalls Gott an. Dazu macht zumindest Jesus Mut. Er hat ja mal gesagt, sorgt euch nicht um euer Essen, euer himmlischer Vater ernährt euch. Das klingt ein bisschen so, als würde Jesus Gottes verborgene Einladung hervorholen, die in diesem seltsamen Fluch steckt. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Mehr noch, Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Sprich, das, was einen Menschen wirklich satt macht, das gibt es bei Gott. Der Satz im Schweiße deines Angesichts umschreibt deshalb den existenziellen Bruch zwischen Gott und Mensch und lädt zugleich ein, sich wieder neu an Gott anzubinden. Daher ja das Wort Religion von religere, wieder neu anbinden. Wenn ich im Schweiße meines Angesichts arbeiten muss, dann versuche ich immer, das fröhlich und gelassen zu tun. In dem Bewusstsein, wer ich bin und was meinen Lebenshunger stillt, das hängt nicht von mir ab. Aber es gibt einen, der mir zusagt, dass er mich liebt.